Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Zu Gast ist in dieser Stunde Jonathan Mese. Die Erstausstrahlung der Sendung war im April 2020. Die Moderation hat Susanne Führer.
Heute hören Sie ein Gespräch mit dem berühmten Künstler Jonathan Mese.
Dass man berühmt wird, ist ein Nebenprodukt. Das passiert, wenn man es so mit Liebe macht, wie ich es mache.
Die einen finden, er ist ein Genie.
Mit 3 war ich schon Künstler. Ich war schon vorgeburtlich Künstler.
Die anderen halten ihn für einen Schaumschläger.
Ich denke ja immer noch, ich bin nix. Deshalb bin ich auch so gut.
Und manche denken sogar, er sei ein Nazi.
Ich bin ja auch immer total überrascht, wenn man sozusagen gegen mich geht. Ich verstehe das immer gar nicht.
Ende Januar hat ein Team der Sendung Im Gespräch Jonathan Mese in dessen Atelier in Berlin besucht. Das ist so ein hoher, heller Raum mit einem Oberlicht. Und Sie werden es wahrscheinlich hören, es heilt nämlich etwas. Und so ging es dann los. Danke, dass wir hier sein dürfen, Herr Mese.
Ja, bitte sehr. Ich freue mich. Jetzt klingelt es zum Beispiel, das Telefon. Manchmal passiert das auch, aber wir gehen gar nicht ran, Mami. Nein, nicht rangehen, das klingelt gleich wieder weg.
Frau Mese ist nämlich gerade aufgestanden, um das Telefon zu beantworten. Ja.
Und genau, Mami ist eben auch da. Das ist hier ein Familienbetrieb und mit Freunden. Und ich male eben sehr viel, mache aber auch Skulpturen hier. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Das ist mein Schloss, meine Burg, mein Spielplatz, mein Hauptquartier der Kunst. Und man sieht ganz viele Farbtuben, man sieht Schaufensterpuppen, man sieht Bücher, man sieht Ölfarben, Acrylfarben, Sprühlacke, alles, was das Herz begehrt. Und wenn ich loslege, kann ich halt alles benutzen. Hier liegt viel Spielzeug.
Ja, in so Kisten in einem Durchgang haben wir vorhin gesehen, im Regal, da liegen dann die Stofftiere und die Puppen.
Genau. Stofftiere liebe ich, die kaufe ich zum Teil auch für meine Freunde oder für meine Mutter. Ich habe mir selber jetzt einen großen Wolf gekauft, jetzt vor 2 Tagen, der liegt da auch, so ein Kuschelwolf.
Kuschelwolf, ja, genau.
Und der ist ganz weich und ganz liebevoll und Mami liebt diese Tiere auch unendlich. Mami liebt Drachen.
Und der ist ungefähr so groß wie ein Fuchs in echt, würde ich mal sagen, ganz schön großer Wolf auf jeden Fall. Was machen Sie dann mit dem?
Ich werde mit dem spielen hier und vielleicht auch ein Video machen und dem halt auch ein bisschen das Atelier zeigen oder den befragen, was er denn von diesem ganzen Zeug hier hält. Ich mache ja viele Privataktionen hier im Atelier, das wird dann gefilmt, geht dann auf die Webseite.
Das alles erzählte Jonathan Mese am 31. Januar in seinem Atelier. Mit dabei war seine 90-jährige Mutter Brigitte Mese im Arm den erwähnten Plüschwolf. Jonathan Mese, Sie sind ja heute einer der bekanntesten lebenden deutschen Künstler international. Es gibt viele, die Sie sehr verehren. Es gibt auch ein paar, die das nicht tun. Sie sind mit einigen Aktionen ziemlich umstritten in die Öffentlichkeit geraten. Bevor wir über all das sprechen, würde ich gerne mal einen kleinen Bogen zurückmachen und mit Ihrer Kindheit anfangen, weil ich auch so den Eindruck habe, wenn ich so Ihre Werke betrachte, dass ich auch ganz viele Spuren Ihrer Kindheit und auch Ihrer Jugend in diesen Werken wiederfinden. Und mir ist aufgefallen, dass Sie erzählen über Ihre Kindheit und auch über Ihre Jugend, dass Sie viel allein waren.
Ja, ich war sehr viel alleine. Ich war Schlüsselkind und ich war sehr gerne alleine. Ich finde es super, alleine zu sein. Ich bin immer noch wahnsinnig gerne alleine. Da kann ich Kraft schöpfen und da kann ich in meiner Traumwelt und meiner Fantasie weiterkommen.
Also Schlüsselkind, weil Ihre Mutter gearbeitet hat, aber Sie sind ja zur Schule gegangen, Sie hatten ja sicher Schulfreunde. Also haben die Sie ausgegrenzt oder haben Sie sich sozusagen selbst ausgegrenzt?
Ich habe mich immer sehr gerne selbst ausgegrenzt, weil ich nie zu etwas gehören wollte. Ich wollte nie in einer Gruppe sein. Ich war immer Einzelgänger und ich liebe auch den Einzelgänger. Ich liebe den Eigenbrötler, ich liebe den Fool on the Hill. Und der war ich immer und der werde ich immer sein. Und das ist für mich die Rolle meines Lebens und ich finde es genial. Ich bin Hagen von Tronje, Rambo, die Moomins, Barbarella, Scarlett Johansson. Ich bin das ja in dem Moment, wenn ich mich mit diesen Figuren beschäftige. Ich bin auch Richard Wagner, ich bin Ludwig II. Von Bayern.
Aber erzählen Sie mal, ich meine, als Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 9 Jahre alt waren.
Ja.
Wie war denn das für Sie, dieses viele Alleinsein? Was haben Sie denn gemacht? Damals hatte man ja nur Schule bis mittags um 12 oder 1. Und dann?
Ich habe die ganze Zeit gelesen und Hörspiele gehört. Meuterei auf der Bounty, Dracula.
Die 3 Fragezeichen?
Die 3 Fragezeichen, wie wahnsinnig. Das höre ich immer noch, kaufe ich auch die ganze Zeit. Auch TKKG. Dann die ganzen H.G. Francis-Hörspiele, also Gruselkassetten. Ich kaufe das auch alles wieder, ich will das wieder hören, ich kann das fast auswendig. Ich habe das geliebt, ich war immer die Figur. Also ich habe mich immer dann sozusagen in diese Figur hineingelebt und reingeliebt. Ich habe dann aber auch ABBA gehört oder Beatles oder Neue Deutsche Welle.
Und Fernsehen.
Fernsehen geguckt, alles.
Also es gibt so viele Fernsehfiguren in Ihrem Werk, die müssen viel ferngesehen haben.
Absolut, Tim Thaler, der Junge mit den Goldhosen, dann natürlich die 2, Derek, der Alte. Ich habe das alles mit meiner Mutter geguckt.
Mit Schirmscham und Melone habe ich total gern gesehen.
Schirmscham und Melone ist das absolut Beste gewesen. Also Emma Diana Peel. Rigg, Emma Peel, John Steed. Ich habe die alle geguckt, aber ich habe sie auch wirklich 10, 20 Mal geguckt. Also jetzt im Nachhinein, weil ich mir die DVDs hole. Und ich kann da so viel draus ziehen, weil da war so viel Humor und Witz in den ganzen Dingern drin. Oder die Straße von San Francisco. Aber natürlich dann auch Spielfilme, Sardos, Clockwork Orange dann. Und diese Dinge verfolgen mich und ich ziehe da auch die Kraft raus. Und ja.
Sie haben noch 2 Geschwister. Wo waren die denn?
Meine Geschwister waren jeweils 8 bis 9 Jahre älter als ich. Und die haben ihr Ding gemacht und ich war sozusagen ihr Spielzeug. Also ich war ihr Maskottchen. Und wir haben dann ja auch gemeinsam Biene Maja geguckt oder Nils Holgersen oder so. Ich hatte auch einen Wellensittich und ich hatte eine super Kindheit. Absolut super. Man hätte mir nur sagen sollen, mehr, dass es toll ist, alleine zu sein. Dass es kein Problem ist, dass man jünger aussieht als alle anderen. Dass es kein Problem ist, dass man dünn ist. Das hätte man mir sagen können. Dass es kein Problem ist, ein Außenseiter zu sein.
Haben Sie sich geschämt dafür?
Viel. Ich habe mich sehr viel geschämt. Ich habe mich geschämt, in eine Disco zu gehen, weil ich sah mit 18 sah ich aus wie 12. Also das, da kann man ja nicht rein. Dann fühlt man sich ja deplatziert. Und ich wollte ja auch andere nicht belasten. Ich wollte einfach spielen und mein Ding machen und ich hatte dann ja auch meine 18, 19, 20-jährigen Kumpels und Kollegen und Freunde und die sind dann in die Disco gegangen und ich habe dann zu Hause auf die gewartet. Habe Ring My Bell von Anita Ward gehört auf Endlosschleife oder Eurythmics oder die Beatles oder ABBA, Dancing Queen und dann kamen die zurück. Und das war mein Disco-Besuch, Walkman. Ich hatte einen Walkman.
Und die haben sich aber nicht über Sie lustig gemacht, weil Sie noch so jung aussahen.
Die nicht. Die mochte ich, die haben mich respektiert. Also ich wurde auch nie so richtig gehänselt, das kann ich nicht sagen. Ich komme aus Ahrensburg. Also das ist nun wirklich eine Stadt, wo man echt behütet aufwächst.
Also das ist das Tor der Stadt, die das Tor zur Welt ist. Also Ahrensburg, ein Vorort von Hamburg, darf ich mal so sagen. Auch der Dichter Jan Wagner kommt übrigens aus Ahrensburg.
Ah ja, ja. Es gibt so einige Leute, die auch bei mir auf der Schule waren, Stormann-Schule. Ich glaube, Dagmar Berghoff war da. Und andere Leute. Und das war ja eine ziemlich gute Schule, auch relativ streng. Ich war nicht besonders gut, aber ich fand es super. Und im Nachhinein sogar noch mehr als super. Und ich hätte es nur noch mehr genießen können, wenn man mir gesagt hätte, hey Jonathan, so wie du bist, ist alles super. Das wurde mir halt nicht so direkt gesagt. Und das sollte man heute Kindern viel mehr sagen. Ist doch in Ordnung, dass du anders bist. Kein Problem. Mach was draus. Es ist überhaupt nicht schlimm.
Und heute sagen Sie es sich selbst?
Ich sag's mir jeden Tag und ich mache das auch zum Programm. Also wir müssen das Individuum sehr viel bedeutsamer wieder hervorheben. Heutzutage wird das Individuum meiner Meinung nach wieder verhöhnt und das mag ich nicht. Das Ich finde ich auch nicht so toll, aber das Selbst. Also wir haben alle ein Selbst, wir haben alle eine Eigenartigkeit und die muss gepflegt und geliebt werden. Und das muss man den Kindern schon sagen. Du bist eine einzelne Person und du kannst dein Leben in die Hand nehmen und das tun, was du möchtest.
Ihr Leben hat ja, wenn man so will, einigermaßen eigenartig begonnen für einen Deutschen Ihrer Generation. Sie wurden 1970 in Tokio geboren. Was haben denn Ihre Eltern damals in Tokio gemacht?
Meine Eltern haben dort gelebt, haben dort gearbeitet Meine Mutter war, soweit ich weiß, 16 bis 17 Jahre in Tokio, mein Vater ja bis zum Lebensende. Und mein Vater speziell hat Japan geliebt und ist ja direkt nach dem Krieg dort als Engländer hingekommen und hat sich, wie gesagt, in das Land verliebt, ist dann wieder nach London, hat das nochmal studiert, Japanisch und Dinge dieser Art. Und kam dann zurück. Und dann haben meine Mutter und er sich irgendwann 1956, 57 getroffen. Ich weiß das immer nicht so ganz genau. Ich vergesse das dann auch immer wieder. Und ich bin 1970 dort geboren, hatte eine japanische Nanny,
Tomiko-san. Was machte denn Ihre Mutter in Japan?
Meine Mutter war auf Einladung ihrer Schwester dort, einfach mal zu gucken und fand es dann auch toll in Japan. Und hat dann eben meinen Vater kennengelernt. Und dann
Polyglotte
sind die drei
Familie.
Kinder entstanden.
Ja. Ja. Polyglotte dann, Familie.
Ja, also ich habe eben dieses Dreiergestirn in mir, Japan, England, Deutschland. Aber ich fühle mich eigentlich als Deutscher. Also das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich möchte auch Berlin nicht verlassen. Ich finde das super hier.
Japanische Nanny, aber die Japan-Erfahrung war für Sie dann ziemlich schnell vorbei, ne? Sie waren drei, glaube ich, als Ihre Mutter mit den Kindern dann nach Ahrensburg gegangen ist.
Genau, ich war 3 Jahre alt, konnte nur Japanisch und lief dann immer durch die Straße im Schlehenstieg, wo wir damals wohnten in Ahrensburg und sagte immer, I hate you, I hate you, I hate you. Also das konnte ich wohl noch auf Englisch, weil ich konnte die Leute nicht verstehen. Das habe ich aber nicht böse gemeint, sondern das war einfach so mein Spiel. Das war ein Spiel. Und dann habe ich aber ganz schnell Deutsch gelernt und das Japanische auch verloren. Und ich war ja ein total niedliches Kind. Also
das gibt und Bilder von Ihnen ja zum Knutschen, ja, aus
also,
der Zeit.
Das muss man einfach so sagen. Das ist auch kein Eigenlob. Das ist nun mal so. Und ich würde auch gern wieder so aussehen. Ich wäre auch gern wieder 5 oder 12 oder 14. Aber ich würde es anders leben. Aber das geht eben leider nicht. Aber ich war auch sehr gemocht und ich bin behütet aufgewachsen.
Hatten Sie denn noch Kontakt zu Ihrem Vater dann? Der war ja in Japan geblieben.
Der war geblieben, aber der kam einmal oder zweimal im Jahr, wie so der Wirbelwind, und brachte immer eben die neuesten Sachen aus Japan mit. Walkman, irgendwelche ferngesteuerten Autos und so. Und ich fand meinen Vater hinreißend. Mein Vater war der Wahnsinn. Der war einfach super. Das war einfach ein Bilderbuchvater für mich.
Da kam dann der König aus dem fernen Lande und brachte die Schätze mit.
Absolut.
Aber fuhr dann auch schnell wieder ab.
Fuhr dann schnell wieder ab, war immer müde, ganz müde. Der musste immer schlafen, weil der halt so viel gearbeitet hat. Aber für mich war das Daddy cool. Deshalb mag ich auch den Song so gern von Boney M. Das war einfach ein ganz cooler Typ. Und die Schattenseiten habe ich natürlich nicht mitbekommen. Die wurden auch ferngehalten. Ne? Der war natürlich auch zum Teil depressiv und so, aber das habe ich nicht gesehen. Und das war dann auch Familie. Also Familie ist mir immer noch so wahnsinnig wichtig. Und es wäre toll, wenn mein Vater noch da wäre. Der wäre wahnsinnig stolz. Der hätte das erstmal nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Und der hätte sich auch für mich geniert. Aber dann hätte er irgendwann mal gesagt, ja, der macht doch das, was er liebt. Ja, und dann hätte er gesagt, Mensch, toll. Und dann ziehst du es auch noch durch. Also.
Sagt der Künstler Jonathan Mese, der Musik liebt und wie vorhin erwähnt von den Beatles auch The Fool on the Hill. Wir sind weiterhin zu Gast im Atelier von Jonathan Mese in Berlin, in diesem wunderschönen großen Raum, wo doch immerhin so 20, würde ich mal sagen, großformatige Bilder noch da sind, knallrote, vor allen Dingen sehr viele, auch gelb-schwarz, rosa Babymese, was an die Mumins erinnert. Aber Herr Mese, nochmal zurück zu der Zeit, als Sie noch kein Künstler waren, denn das fing ja relativ spät an. Wir wissen, Sie haben irgendwie Abitur gemacht, nicht so doll, aber auch nicht so schlecht, haben dann Volkswirtschaftslehre versucht zu studieren, haben das abgebrochen. Und dann fällt mir ein, Sie gehören doch zu einer Generation, Sie mussten doch eigentlich noch zum Bund.
Ich sollte zum Bund, war auch einberufen, dann hatte ich einen Bänderriss und dann wollte ich plötzlich doch nicht mehr zum Bund und bin zum Zivildienst gegangen.
Ach.
Und habe das dann durchgezogen.
Sie mussten noch richtig vor einer Kommission das begründen?
Ja, ich musste richtig vor eine Kommission das begründen und ich war, glaube ich, so skurril, die Typen haben gedacht, also den Typen können wir nicht ins Militär reinnehmen. Also das war, der hätte den Laden gesprengt. Also ich war sowas von kindisch, das ist ja Wahnsinn gewesen.
Aber wurden Ihnen gar nicht diese fiesen Fragen gestellt, Ihre Freundin im Park wird vergewaltigt, Sie haben zufällig ein Maschinengewehr in der Hand, was tun Sie?
Doch, genau diese Fragen wurden gestellt. Nur ich bin gleich reingegangen, habe gesagt, ich bitte mir keine Fangfragen zu stellen. Dann wurde mir gesagt, ja, das machen wir nicht, aber dann wurden diese Fragen gestellt. Aber ich habe so absurd geantwortet, dass ich die Bäume umarmen würde und mit denen reden würde und... Also die dachten, nee, also so einen Typen lieber nicht. Ich war auch gar nicht aggressiv, gar nicht böse, sondern ich fand die auch super. Ich fand die Kommission total super. Das war für mich so eine Art Auftrag, da durchzukommen.
Performance.
Das war eine Performance damals schon. Und ich im Nachhinein weiß ich, dass ich ja schon mit 12 oder so auch mit 3 war ich schon Künstler. Ich war schon vorgeburtlich Künstler.
Was haben Sie denn im Zivildienst gemacht?
Ich habe mit... Behinderten und nicht behinderten Kindern in Kindergarten gearbeitet, in Bad Oldesloe. Und das war total super, weil die Kinder mich geliebt haben, weil ich ja auch selber ein Kind bin. Und die waren total cool. Ich habe die geliebt. Ja, und das waren natürlich zum Teil so Kinder, die so bestimmte Neurosen hatten auch, nicht? Und das war für mich überhaupt kein Problem. Aber ein Kind, das hat immer im Schuhe geschmissen. Und bei mir durfte es das halt. Weil das hat immer gelacht.
Haben Sie mitgeschmissen
dann? Nee, ich habe immer das Kind schmeißt. Also das Kind sollte machen, was es will. Ich habe da ja totalen Respekt. Also und ja, die waren toll. Das war einfach für mich auch ein richtiger Zivildienst. Das war in Ordnung.
Dann kommt der berühmte 23. Januar 1992, der 22. Geburtstag des Künstlers Jonathan Mese. Sie waren mit Ihrer Mutter unterwegs in der Hamburger Innenstadt, Mönckebergstraße, vorm Karstadt.
Ja.
Und da fragte Ihre Mutter Sie, was, Junge, wünschst du dir zum Geburtstag?
Richtig. Ja, und da habe ich dann aus dem Stegreif einfach so gesagt, das hatte ich nicht geplant, ach, warum nicht ein Block Papier mit ein paar Pastellkreiden oder Stiften? Und Mami sagte, hör, das ist ein bisschen merkwürdig, du interessierst dich doch eigentlich nicht für Zeichnen und so. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Lass uns mal diesen Block angucken. Und der kostete 60 D-Mark. Und das war wahnsinnig viel Geld damals für uns. Und Mami sagt, das ist doch Wahnsinn, das wirst du doch nie benutzen. Aber von dem Zeitpunkt an habe ich nur noch gezeichnet, nur noch gemalt. Und mein Zimmer war ganz schnell voller Leinwände und Terpentin und Ölfarben. Dann habe ich auch am Fischmarkt in Hamburg habe ich mir ein Atelier besorgt, bevor ich an der Kunsthochschule war.
Aber hatten Sie denn vorher irgendwie Verbindung zur Kunst? Waren Sie viel in Museen, in Galerien unterwegs oder?
Nein, ich hatte nichts mit Kunst zu tun. Ich habe das in der 11. abgegeben. Man konnte ja bei uns an der Stormann-Schule wirklich noch Leistungskurs Kunst machen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Das war für mich wie Chemie oder Physik. Ich hatte mit Kunst in dem Sinne nichts zu tun. Ich hatte mal so eine Kunstsprache, die ich mit 12 entwickelt hatte. Im Nachhinein weiß ich, das war Kunst. Das war eine Abgrenzung von der Realität. Ich bin ja Künstler geworden, um mich von der Realität abzugrenzen. Das weiß ich jetzt, um frei leben zu können. Ich brauche Freiheit. Freiheit ist für mich das Wichtigste überhaupt. Ich muss frei sein dürfen, das zu tun, was ich will und was die Kunst will. Das ist jetzt sozusagen dazugekommen. Und dann hat sich das ergeben. Dann habe ich Volkshochschulkurse besucht, ich habe Aktzeichnen gelernt, ich habe Lithografie gelernt. Dann wurde mir gesagt, es gibt eine Kunsthochschule, Dann habe ich gesagt, ja, wie kommt man denn da ran? Ja, man muss eine Mappe machen. Ja, wie macht man denn eine Mappe? Ja, in Blankenese gibt es einen Mappenvorbereitungskurs.
An der privaten
Kunsthochschule. Das war himmlisch. Die haben mich ja machen lassen, was ich wollte. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich habe ja nie was gefordert. Ich bin da immer hingegangen, habe dann irgendwas gemacht. Die haben immer gesagt, super, weitermachen.
Aber erzählen Sie mal, wie sind Sie denn an die Kunsthochschule dann gekommen?
Dann habe ich die Mappe in Blankenese hergestellt und habe die dann abgegeben in Hamburg und bin sofort genommen worden.
Jonathan Mese gehört nicht zu den Künstlern, die schon als Kind die Welt mit ihren Malkünsten bezaubert haben. Er hat ja überhaupt erst mit 22 das erste Mal einen Malblock besessen. Es folgten private Kurse und dann der Weg zur Kunsthochschule in Hamburg.
Ich hatte gar keine Kontakte, bin aber vorher mal hingegangen und habe dann auch meine späteren Professoren dort, bevor ich die Mappe abgab, kennengelernt und habe dann auch da so ein paar Abenteuer erlebt.
Erzählen Sie mal, Abenteuer will ich hören.
Also ich bin dann eben da rumgestromert in dieser Kunsthochschule Lerchenfeld. Das ist ja wie so ein dunkles Schloss und da kriegt man ja Angst.
Also von außen sehr imposanter Backsteinbau.
Ja, ja. Mit einem Pförtner und ich bin da reingegangen als 22-Jähriger mit so einer ganz lapidaren, völlig banalen, naiven Mappe. Und ich habe das dann diesen Leuten, die da waren, zeigen wollen. Das war aber reiner Zufall, dass gerade Franz Erhard Walter, mein späterer Lehrer, da war und auch der Werner Büttner. Das war reiner Zufall. Ich hätte auch an einem anderen Tag da sein können und die wären nicht da gewesen. Und ich klopfte auch an irgendeine Tür. Ich kannte ja gar nichts. Und es waren komischerweise diese zwei Türen, die sich öffneten. Einmal die Tür von dem Professor Werner Büttner und einmal Franz Erhard Walter. Die Tür von Werner Büttner öffnete dann Daniel Richter. Ja, den kenne ich jetzt eben so lange schon. Und ich war aber völlig naiv. Und das, was ich gezeigt habe, war so naiv, dass man mich nehmen musste. Das war eben, ich war ein unbeschriebenes Blatt.
Also
ich kannte nichts.
Die beiden Künstler, Büttner und Walter, die dann nun auch Professoren waren, die haben sich dann auch ihre Mappe, da kommt irgend so ein unbekannter junger Mann, der aussieht wie 14 und sagt, hier, gucken Sie mal. Und dann haben sie sich das auch angeguckt.
Ja, haben sich angeguckt. Der Büttner hat dann so seine Scherze gemacht, also alles ironisiert, das macht er halt immer so und mich auch tierisch verunsichert. Ne? Aber ich habe das irgendwie als Witz gesehen. Und man darf das eben nicht so ernst nehmen. Ne? Also die testen ein Jahr. Und der Franz Erhard Walter, der war direkt. Ne? Mhm. Erstmal musste ich 10 Stunden warten, weil vor mir 20 andere Leute dran waren.
Oh Gott.
Und die haben Sachen gezeigt, dass ich habe das gar nicht mit Kunst in Verbindung bringen können, was die gezeigt haben. Das war für mich total außerirdisch. Ich habe mir gedacht, das ist ja alles nur Technik. Oder was wollen die? Also ich dachte dann auch irgendwann...
Kunst ist Malen.
Ich dachte, Kunst ist Malen und so sein wie Picasso. Das war für mich Kunst. Ja, und dann kam dann ja auch dran, alle hatten so 30 Minuten Gespräch. Mein Gespräch war genau 2 Minuten. Er hat mir 2 Fragen gestellt und einmal hat er mich gefragt, welche Künstler ich gut finde. Dann habe ich einen Künstler genannt und Picasso. Und dann sagt er, der eine ist nicht so gut, aber Picasso ist super. Habe ich gesagt, ja, warum denn? Dann hat er gesagt, das werden Sie selber rausfinden. Und dann habe ich so meine Blätter auf den Boden geschmissen, bin über die rüber gelaufen. Dann hat er gefragt, welches Blatt ist hier am besten? Und da habe ich gesagt, das da. Und dann sagt er, nein, das ist das Schlechteste. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso denn? Ja, das werden Sie selber rausfinden. Und dann hat er gesagt, jetzt können Sie Ihre Mappe zusammenpacken, auf Wiedersehen.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Blätter auf den Boden zu schmeißen nach 10 Stunden Warten?
Das war so ein Reflex. Mhm. Ich dachte, es ist doch eh egal. Es ist doch eh Wurst. Ich meine, was ich hier zu bieten habe, das ist ja nun wirklich das Kindischste überhaupt. Das ist ja gar nichts. Und genau das war's. Es war nichts. Und deshalb haben sie mich genommen. Weil aus nichts kann man was machen. Wenn Leute schon zu sind im Kopf, betoniert, aus denen kann man nichts mehr machen. Da kamen ja betonierteste Typen. Die dachten, sie sind schon was. Ich denke ja immer noch, ich bin nichts. Deshalb bin ich auch so gut. Nicht? Und dann machte noch Jon Bock, auch ein Mitstudent, machte noch so zu mir, also Daumen hoch. Und ich dachte so, wieso Daumen hoch? Das war doch jetzt ziemlich...
Coole Performance.
Coole Performance, das war doch ganz schnell. Ich habe das als negativ gesehen. Ja? Aber ich habe natürlich die Codes nicht verstanden. Ich habe gar nichts verstanden. Und dann habe ich die Mappe eingereicht, bin genommen worden.
Sie haben ja da auch keine Abschlussprüfung gemacht, aber ich glaube, Sie konnten an der Kunsthochschule sich eigentlich austoben, ausspielen, ausprobieren.
Ich konnte mich an der Kunsthochschule komplett ausprobieren, austoben, überprüfen, alles machen. Ich habe es mit Humor gemacht, ich habe da Nächte verbracht. Wir haben da gespielt wie die Wahnsinnigen. Das war eine himmlische Zeit. Das war großartig. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die gar keine Künstler waren und so getan haben, als wären sie welche. Nicht? Das sind alles Politiker geworden. Also es sind Kulturtypen geworden. Also die wollten doch was anderes als Freiheit. Also sie wollten nicht die Zukunft. Ja? Ich mache ja immer diesen Unterschied. Ich mag Kultur, aber Kultur ist das Wort, was etwas beschreibt, was schon war. Kunst ist das, was kommt, das Neue. Und da müssen wir uns drauf einlassen, also mit Liebe. Das muss uns überraschen.
Auf jeden Fall haben Sie offenbar dann ja auch gelernt, in dieser Zeit an der Kunsthochschule die Codes zu lesen.
Ich habe die Codes gelernt, um sie sofort wieder zu vergessen.
Aber auch zu wissen, wer ist wer in diesem ganzen Betrieb.
Ja, das lernt man ziemlich schnell. Und man kann in diesem Betrieb ganz schnell untergehen, wenn man die falschen Leute kennenlernt und sich denen unterwirft. Das geht dann ganz schnell, dass man an die Falschen gerät und nicht wieder wegkommt. Und ich hatte das Glück, dass ich fast nur an super Leute geraten bin, die mich haben spielen lassen. Ich habe leider Künstlerkollegen kennengelernt, die haben sich den falschen Leuten angedient und die sind auch daran kaputt gegangen. Weil du wirst, das ist wie ein Rattenfängersystem, wenn du auch an die falsche Galerie gerätst, kann das ganz, ganz übel enden, weil man wird geparkt oder man geht in die falsche Gruppe. Deshalb lieber nicht in Gruppen. Ich war in einer Gruppe an der Kunsthochschule, das war eine ganz freie Gruppe. Aber immer schön darauf achten, dass man sein Ding macht, nicht das Leben anderer zu leben. Und ich möchte auch nicht, dass andere mein Leben leben. Ich muss meine Sachen machen. Das habe ich gelernt. Das habe ich auch von Franz Erd Walter gelernt. Der hat mir gesagt, du Jonathan, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Du wirst berühmt in 25 bis 50 Jahren. Und habe ich gesagt, ja, genau. Oder gar nicht. Und habe ich gesagt, ja, ist auch okay. Weil es geht ja gar nicht darum. Es geht ja darum, Kunst zu machen. Dass man berühmt wird, ist ein Nebenprodukt. Das passiert, wenn man es so mit Liebe macht, wie ich es mache.
Ja. Man kann sagen, Franz Erhard Walter mit seiner Prognose hat sich höchstens in der Zeit vertan. Es hat nicht so lange gedauert, bis Sie berühmt geworden sind. Sie hatten 1997 schon Ihre erste Einzelausstellung im Kunstverein Kedingen mit einer Installation. Ich habe den Titel wie aber bei den meisten Ihrer Bilder nicht verstanden. Schergen Tonis Old Wien. Ich habe ein Foto davon gesehen, das ist vollkommen irre, das ist ein Raum, der ist voll, geklebt oder gehängt mit Postern, mit Covern, mit Bildern vom Schah, von den Beastie Boys, von Samuel Beckett habe ich noch entdeckt und noch ein Filmplakat für Atemlos mit Richard Gere. Und Sie stehen so davor, ein junger, ganz schmaler Mann, auch schon mit langen Haaren. So diese komplett überbordende, das fällt dabei besonders. Also man denkt, fast ein bisschen messihaft.
Man hat damals schon an einem Gesamtkunstwerk gearbeitet. Das weiß man jetzt erst im Nachhinein. Es ging darum, den Raum komplett zu füllen. Ja. Und mir hat man diese Mühle zur Verfügung gestellt. Also der Direktor und der Rolf Zander, der damals auch an der Kunsthochschule gelehrt hat, die haben das organisiert. Und dann habe ich innerhalb von 2-3 Wochen diese Mühle vollgemacht mit Material. Nicht mit Postern, mit Plakaten, mit Fotos, mit allem Möglichen, mit Stofftieren. Ich habe da auch geschlafen, ich habe da gewohnt, ich habe da Musik gehört, alles. Es war ein Fernseher da, alles. Und das war ein kompletter Schuss in den Ofen, diese Ausstellung, weil sie total boykottiert wurde von den Kunstvereinsmitgliedern. Die haben das absolut nicht gewollt. Nicht? Und da gab es wirklich ganz große Gegenwehr. Ich war völlig überrascht, weil ich habe das mit Liebe gemacht. Und da gab es also so selbsternannte Gurus, die dann meinten, nee, das ist alles Müll, holen Sie doch mal ein Müllauto. Und die haben das boykottiert, die haben auch gesagt, wer das anguckt, ist doof. Und ich habe es trotzdem durchgezogen. Aber es kam gar keiner. Zur Eröffnung kamen noch ein paar Leute, ich habe eine Performance gemacht, ich habe Fotos gemacht, das existiert. Und diese Leute waren einfach sehr, sehr böse. Ich habe nichts Böses gemacht. Ich habe einfach nur eine Mühle voll gemacht.
Es ist Ihnen ja aber schlecht bekommen, denn ich meine, schon im Jahr drauf haben Sie dann auf der Biennale in Berlin ausgestellt, sind von einer der bekanntesten Galerien unter Vertrag genommen worden. Da haben die sich im Kunstverein Keding dann vielleicht doch irgendwann mal geärgert. Ne?
Ich hoffe es, weil man macht Fehler und man muss es zugeben. Aber dass man gleich einem jungen Künstler so gegen das Bein tritt. Das war völlig daneben. Die fanden allein schon die Einladungskarte so schlimm. Und das war einfach nur eine mit Liebe gemachte Einladungskarte.
Und es war ja ihre erste Einzelausstellung überhaupt.
Überhaupt.
Hätte man ein bisschen Welpenschutz verdient.
Ne? Absolut, totaler Welpenschutz. Und warum man da einfach so aggressiv wird. Und ich war überhaupt nicht aggressiv in der Zeit. Ich bin ja dann aggressiver geworden. Aber auch in Kunstbelangen. Aber damals war ich ein Kind, das einfach die erste Ausstellung hatte und mit Liebe etwas gemacht hat. Und natürlich muss man als Künstler auch über Hürden rüber und Hürden unterlaufen und man muss Gegenwind aushalten. Ich habe es gleich sofort bekommen, und zwar die totale Keule. Und das hat mir wahrscheinlich gut getan. Ich habe mich nicht abbringen lassen. Meine Mutter war auch entsetzt von diesen Leuten. Also es war unfassbar. Und die haben so getan, als ob sie sich für Kunst interessieren. Also die hätten doch einfach gelassen sagen können, ja okay, das gefällt uns nicht, aber lass doch mal machen oder lass es doch passieren. Was ist das Problem? Es ist doch nur Kunst. Aber nee, da hat man schon mit der Realität zu tun gehabt und manche werden dann auch sehr schnell gebrochen. Also andere Künstler sind nicht in der Lage, das zu kompensieren und die hören dann auf, weil irgend so ein Realitätstyp einem da die Tür zuschlägt. Und das muss man eben wissen, als junger Künstler, zieh es durch, du wirst Gegenwehr erleben, wenn du Kunst machst. Wenn du nicht Kunst machst, wirst du keine Gegenwehr erleben. Also wenn du wirklich Kunst machst, wirst du Probleme bekommen. Weil du musst ja die Wahrnehmung brechen, du musst ja etwas anders machen als andere. Und wahrscheinlich ist, wenn man heute etwas mit Liebe macht, das ist verdächtig.
Auf jeden Fall können wir festhalten, schon von Anfang an umstritten, Herr Mese, was aber ja Ihren Erfolg nicht aufgehalten hat. Ich habe das gerade erwähnt, 98 dann Biennale Berlin, dann 2004 Ausstellung in der Schirn und dann 2006 schon, also 15 Jahre, nachdem Sie überhaupt, ja nicht mal 15 Jahre, nachdem Sie angefangen hatten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, gab schon die erste große Retrospektive in den Hamburger Deichtorhallen. 150 Werke. Wie haben Sie diesen Erfolg, diese Erfolgskurve erlebt? Wie war das für Sie?
Ich habe mich da reinbegeben in diesen Strudel, in den Traum der Kunst und habe einfach alles gemacht, was notwendig war. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich dachte ja, es würde nach den Deichtorhallen noch sofort, also weltumspannend, sich weiter formieren. Dann kam es ja auch zu dem Begriff Diktatur der Kunst und so weiter. Aber da war dann plötzlich doch ein bisschen Ende der Fahnenstange, kurzfristig. Es läuft eben immer anders, als man denkt. Aber ich habe das alles mitgenommen. Ich fand das auch völlig normal. Für mich war das völlig selbstverständlich, was da passiert ist. Also ich habe das einfach gemacht. Ich habe den Leuten
Erfolg, das Geld.
Alles war völlig normal. So läuft es eben, dachte ich immer. Ich mache doch auch was Geniales, ich mache doch was Tolles, das wird eben belohnt, ist doch super, ist doch richtig, ich bin mit tollen Leuten zusammen, ich vertraue denen, die vertrauen mir, Loyalität ist da, die Fahne der Kunst wird gehisst, das ist doch alles super. Ich bin ja auch immer total überrascht, wenn man sozusagen gegen mich geht, ich verstehe das immer gar nicht, weil ich mache doch nur das Beste, ich will doch nur Kunst machen. Ja, ich vertraue halt der Kunst mehr als jeder andere. Und daraus resultieren bestimmte Ansagen von mir. Und das hat sich dann ja auch so formiert. Das ist ja dann klar geworden. Auch, dass ich kein Diplom gemacht habe. Das hatte ich allerdings schon 1995 entschieden. Weil man kann Kunst nicht bewerten. Und ich kannte die Professoren doch alle. Also ich musste doch nicht noch von denen eine Note abholen. Die kannten mich doch. Die wussten, dass ich Künstler bin. Ich wollte auch kein Meisterschüler werden. Das ist für mich alles Kitsch. Also ich will das gar nicht. Ich will einfach nur Kunst machen. Und mein Professor Franz Erhard Walter oder Werner Büttner, die sagt, das waren ja meine Vertrauten, denen habe ich das gesagt, will kein Diplom machen, die sagt, mir brauchst du auch gar nicht, spiel doch mal weiter. Und Franz Erhard Walter und Werner Büttner, das sind großartige Künstler, ja. Die sind super, und zwar auch völlig unterschiedlich. Oder auch mein Grundklassenprofessor Achim Hobst, der war super, der hat mich machen lassen, der hat gemacht, mach doch, was du willst.
Der Künstler Jonathan Mese hat zwar erst als junger Erwachsener überhaupt begonnen, sich für Kunst zu interessieren, dafür aber schritt seine Karriere dann umso schneller voran. Gute 10 Jahre erst, nachdem er das Kunststudium begonnen hatte, gab es schon die erste große Werkschau, eine Retrospektive mit 150 seiner Werke. Und Mese dachte damals, tja, so geht's jetzt immer weiter. Aber dann, im Jahr 2006...
Ja, dann kamen die Probleme plötzlich, nicht? Dann war eben auch irgendwann mal Prozess. Mesegruß, Hitlergruß.
Genau, also wir sollten das mal ein bisschen erläutern. Wir haben ja nicht nur Hörer, die jetzt das Leben von Jonathan Mese verfolgt haben. Es kam die Diktatur der Kunst, die haben Sie, ja, ich weiß gar nicht, das können wir nachher noch besprechen, entweder ausgerufen oder schon mal prophezeit, vorhergesehen, dass die kommen wird. Und in Ihrem ganzen Werk, also hier jetzt komischerweise nicht, ich habe bis hier noch nichts entdeckt in Ihrem Atelier, aber auf sehr, sehr vielen früheren Bildern findet man nicht nur das Eiserne Kreuz, sondern auch das Hakenkreuz und Porträts, Selbstporträts von Jonathan Mese in Uniform. Und Fotos von Jonathan Mese und Performances Jonathan Meses, indem er den Arm hebt zu einem Gruß, den die meisten Menschen Hitlergruß nennen.
So ist es.
Und damit haben Sie Anstoß erregt.
Genau. Also ich habe halt viele Performances gemacht, habe auch immer sehr viele Selfies von mir gemacht. Ich bin eigentlich der Selfie-Erfinder. Ich habe, glaube ich, sagen wir mal 200.000, 300.000 Selfies von mir gemacht. Die müssen auch alle noch entwickelt werden. Und habe dann im Laufe der Performance eben diesen Gruß entwickelt für mich. Das war eine Art Abgrenzungsmaßnahme von der Realität und ich wollte Dinge entkontaminieren. Also ich habe das gar nicht als Provokation gesehen, vielleicht mal eine Sekunde in meinem Leben. Ah, nur eine Sekunde.
Och.
Nee, wirklich nicht. Das ist für mich nicht provokant.
Das kann ich jetzt nicht glauben, doch, Herr Mese. Sie müssen doch wissen, dass das in Deutschland verboten ist, den Hitlergruß zu zeigen.
In der Realität ist das verboten, aber ja nicht auf der Bühne oder in der Kunst.
Ja, das ist schon okay, aber ich meine, dass Sie nicht wussten, dass das provoziert, kann ich Ihnen nicht so wirklich
aufnehmen. Aber ich dachte, wenn man das so exzessiv betreibt wie ich, dann wird das so ad absurdum geführt, dass man das in einen anderen Zusammenhang bringt, nämlich in den der Kunst. Und ich habe ja auch Charlie Chaplin als Beispiel, der große Diktator und solche Sachen. Und ich denke, dass die Kunst alles reinigen kann, alles entkontaminieren kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass es keine bösen Gesten und keine bösen Bücher gibt. Es gibt keine bösen Objekte. Böse sind nur ideologische Menschen.
Auf jeden Fall gab es dann einen Prozess, das sollten wir noch mal kurz auflösen. 2013, Kassel. Ja. Und Sie wurden freigesprochen.
Ich wurde komplett freigesprochen mit wehenden Fahnen von einer jungen Richterin, die großartig war. Ich habe sogar einen Befangenheitsantrag an sie gestellt, beziehungsweise an das Gericht. Und die hat das, das ist alles weggefegt worden und sie hat gesagt, das ist alles Kunst, Herr Mese, was Sie machen. Sie haben mit Realität überhaupt nichts zu tun. Und das war natürlich klar, dass ich gewinne. Es war nur die Frage, wann und in welcher Instanz. Aber trotzdem Kunst rechtfertigen zu müssen, ist nicht schön.
2006 wurde Mese weit über die Kunstwelt hinaus bekannt. Er hatte in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt. Der Künstler selbst nennt ihn Mesegruß. Es folgten Gerichtsverfahren und ein Freispruch. Aber das war nicht das Ende.
Ich habe wahnsinnig viele Freunde verloren und es haben Leute die Straßenseite gewechselt.
Ach wirklich, ja.
Aber hallo. Und es haben Schauspieler gesagt, ich dürfte diesen Gruß nicht machen. Ja, und dann habe ich immer gesagt, Charlie Chaplin und was ist denn mit den Filmen? Und dann waren die ganz klein und ganz ruhig.
Darf ich da mal widersprechen mit Charlie Chaplin? Der Film Der große Diktator ist von 1942.
Ja, genau.
Da war noch nicht bekannt, was wir heute wissen, dass Hitler einer der größten Verbrecher in der Menschheitsgeschichte war.
Ja, aber das ist ja Realität, das hat ja mit der Kunst erstmal nichts zu tun.
Ja, also weil Sie den Vergleich mit Chaplin machen.
Nee, ich mache den Vergleich gar nicht mit Chaplin, sondern ich mache ihn einfach, dass man in der Kunst alles darf.
Ja.
Das, was man in der Realität eventuell nicht darf, darf man in der Kunst spielen und man darf alles überspielen, überreizen und man darf eben die Dinge entkontaminieren. Ich bin ja, das ist wie Kubismus.
Entgiften.
Man kann alles entgiften. Und das ist die Aufgabe von Kunst. Wir haben Abgründe. Wenn wir diese Abgründe nicht mehr bearbeiten dürfen in der Kunst, dann kommen wir in Teufelsküche, weil dann müssen wir das in die Realität tragen. Wir haben Horrorfilme, wir haben Krimis. All das haben wir, um das sozusagen von uns wegzukriegen. Deshalb haben wir Bücher. Deshalb gibt es religiöse Bücher, politische Bücher. Es gibt Horrorbücher, es gibt ganz schlimme Bücher, aber das sind Bücher.
Gruselfilme. Gruselhefte. John Sinclair.
Ich fühle mich da ja immer sehr sozusagen befriedigt und glücklich, wenn mir jemand diesen Horror abnimmt. Und Bücher, Kunst nimmt einem das ab. Hieronymus Bosch, Velázquez, all diese Leute haben ja Horrorszenarien gemalt. Und dafür ist die Kunst ja da. Und heute soll die Kunst halt chemisch gereinigt sein und nur noch das Tolle zeigen. Nee, also da bin ich nicht zu haben. Also die Kunst ist der Ort, wo wir uns ausleben dürfen und müssen. Und ein Gruß oder eine Geste oder ein Symbol kann nicht böse sein. Also es wird böse gefüllt und dann kann man es wieder entleeren und wieder mit Liebe voll machen. Also wir müssen das Recht haben, alles wieder anders zu füllen und zu entleeren. Deutschland zum Beispiel will ich mit Kunst füllen und ich will die Politik weghaben.
Jonathan Mese will mit seiner Kunst die Welt entgiften. In der Kunst darf man alles, sagt er. Auch unsere Abgründe bearbeiten, besser als sie in der Realität auszuleben. Stimmt, könnte man meinen. Noch nie haben wir ja in einer Welt gelebt, also wir hier in Westeuropa, in der es so wenig tatsächliche Gewalt gab. Und zugleich gibt es so viele Fantasierte. Gucken Sie mal in die Fernseh- und Verlagsprogramme, alles voller Krimis. Und trotzdem, dass Jonathan Mese so fasziniert ist von allem Männlichen und Militärischen, das irritiert doch, also zumindest mich. Er malt ja bevorzugt Hakenkreuze, eiserne Kreuze, erigierte Penisse. Warum nicht mal Mahatma Gandhi?
Mit Mahatma Gandhi sollen sich andere befassen, die das eben wollen. Man muss ja auch sehen, wie male ich einen Penis? Also kindlicher, kindischer kann man den ja gar nicht malen. Also es geht ja gar nicht. Also wenn man da was ein Männlichkeitssymbol sieht, dann guckt man falsch. Also und die Art und Weise, wie ich mit Hakenkreuzen oder eisernen Kreuzen umgebe, das ist ja Wahnsinn. Ich gebe einem Stofftier ein eisernes Kreuz. Und Kunstmilitär finde ich total super. Ich bin ein Kunstsoldat. Ich bin kein Soldat der Realität. Ich bin kein politischer Soldat, ich bin kein ideologischer Soldat und ich bin kein religiöser Soldat.
Aber warum denn Soldat, um Himmels Willen? Das möchte ich schon mal gerne wissen. Ich habe so manchmal den Eindruck, das ist wirklich auch so ein kleiner Junge, früher gespielt Indianer und Cowboy und die Soldaten und die starken großen Männer und ein kleiner Junge, der ohne Vater aufgewachsen ist, der deswegen so dieses Militär so liebt.
Ich liebe das Kunstmilitär. Ich sehe mich auch als General der Kunst. Ich bin auch froh, dass ich das eben ausspielen und ausleben kann in der Kunst. Und das sollten wir alle machen. Wir sollten die Kriege, die man eben führen muss, in der Kunst führen. Ist doch kein Problem. Nicht der dritte, vierte Weltkrieg in Filmen ist doch super. Der sollte nur nicht in der Realität geführt werden. Aber viele Leute wollen halt die Realität und sie wollen den Realitätsfanatismus. Wir leben ja in wirklich schwierigen Zeiten und es gibt wieder Menschen, die wollen reale Kriege, ich nicht. Ich möchte, dass die Kriege in der Kunst geführt werden, auf der Bühne. Deshalb bin ich Richard Wagner dankbar. Alle Tragödien und das Wahnsinnige wird auf der Bühne gemacht. Mord und Totschlag, Rache, Abrechnung, alles auf der Bühne. Der wollte ja schon das Gesamtkunstwerk. Und wir müssen halt wissen, wie wollen wir zum Beispiel, ich lebe in Deutschland, ich liebe Deutschland, ich habe kein Problem mit dem Wort Deutschland. Man muss es nur richtig füllen, nämlich mit Liebe, mit Respekt und mit Zukunft. Und man muss es leer machen von Religion, Ideologie und Politik.
Ich möchte nochmal fragen, warum Soldat? Also ich kann der Meinung sagen, ja, Kunst finde ich auch prima, aber ich möchte doch nicht eine Soldatin der Kunst werden.
Ich kann auch Pirat der Kunst sein. Aber Strammstehen in der Kunst ist doch was anderes, als das in der Realität zu machen. Strammstehen heißt nur für mich nicht sich unterwerfen, nicht niederknien, nicht die Guru-Geste, nicht Mitläufer-Geste, nicht sich klar machen. Ja? Aber das ist ja in der Kunst. Also den Körper strecken, ja? Kann auch eine andere Geste sein. Ja, kann auch diese einfach die Hand an den Kopf. Das ist auch übrigens keine Verarschung, nicht? Das ist, dafür habe ich keine Zeit. Also ist auch nicht Arroganz, sondern das sind die Gesten, die wir eben entwickelt haben im Laufe der Jahrtausende. Wir müssen sie nur richtig füllen und wieder vom Falschen leer machen. Also das Falsche raus und das Geile rein. Das können wir, dazu sind wir in der Lage. Und Ich komme immer wieder, die Welt, wenn man von dem Begriff Deutschland wegkommt, da geht man, sagen wir mal, Europa. Europa muss man mit Liebe füllen. Europa muss man zu einem Gesamtkunstwerk machen. Aber dann muss man die Politik und die Religion sausen lassen. So ist es nun mal. Kunst produziert keine Opfer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Realität erzeugt Opfer. Kunst überhaupt nicht.
Kunst produziert keine Opfer.
Niemals. Hat es nie gemacht, wird es auch nie. Wenn ich allerdings Opfer produziere, dann bin ich nicht mehr in der Kunst. Und ich habe noch nie ein Opfer produziert. Also, das kann ich mir auf die Fahne schreiben.
Das Falsche raus und das Geile rein, fordert Jonathan Mese im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben das Gespräch bereits Ende Januar aufgezeichnet, falls Sie sich wundern, dass noch nicht einmal das Wort Corona gefallen ist. Zum Geilen gehört für Jonathan Mese unbedingt eine Popband, die ansonsten so gut wie nie oder zumindest sehr, sehr, sehr selten in unserem Programm zu hören ist. Aber... Dancing Queen von ABBA. Der Künstler Jonathan Mese sitzt mir gegenüber an einem kleinen Tisch in seinem Atelier in Berlin-Prenzlauer Berg, einem alten Pumpwerk. Wir sitzen hier umgeben von Kunst von Jonathan Mese, von Acrylflaschen und Öltuben und ein bisschen ein paar Flaschen Wasser haben wir hier auch noch stehen. Herr Mese, Sie haben als Kind gerne oder als Jugendlicher gerne ABBA gehört und ich glaube, Sie hören heute auch noch gerne ABBA und gleichzeitig bewundern Sie Richard Wagner. Können Sie mir das erklären? Wie geht das zusammen?
Für mich ist ABBA Richard Wagner und ABBA ist Richard Wagner ist ABBA und so weiter. Das sind einfach übergeordnete Kunstwerke, die diese Figuren geschaffen haben. Und ABBA ist auch ein Gesamtkunstwerk. Und Richard Wagner wollte das Gesamtkunstwerk. Richard Wagner war ein Gesamtkunstwerker, wie ich ein Gesamtkunstwerker bin. Und Kunst ist das, was überlebt. Das ist die Definition von Kunst. Kunst ist das, was ohne Ideologie stattfindet. Es gibt ja Grenzen in der Kunst, ne? Die Grenze ist Realität. Wenn ich die Realität betrete, bin ich nicht mehr im Bereich der Kunst. Ich muss im Traumland bleiben. Nicht, wenn ich einen ideologischen Raum betrete, also ein Raum ist die ideologisch, der wird ideologisch gefüllt, muss ich sozusagen mich von der Ideologie lösen, um Kunst machen zu können. Ich muss im Spielraum sein. Und ein Richard Wagner hat alles für die Musik gemacht. Nicht, das ist wahrscheinlich der größte Künstler, der jemals auf diesem Planeten war. Ja, und was soll man da machen? Also ich meine, das kann, ich kann nur Respekt zollen.
Hören Sie denn beim Malen ABBA oder Richard Wagner?
Ich höre Richard Wagner und ABBA. Und Neue Deutsche Welle und die Beatles, Punk und merkwürdiges Zeug.
Beim Malen.
Auch Marschmusik gerne, weil das so beruhigt. Mich beruhigt das ja immer alles. Ne?
Marschmusik, finden Sie beruhigend?
Ja, finde ich super. Ich liebe Marschmusik. Weil das so einen Rhythmus hat, wo man einfach den Pinsel gut schwingen kann. Also das ist so... für mich sind das ja alles Distanzschaffungsmaßnahmen. Und Richard Wagner ist für mich wirklich eine der großen, großen Figuren, weil ich natürlich das Nibelungenlied immer toll fand, auch als 12-Jähriger alles schon gelesen habe, Hagen von Tronje, Siegfried, auch als Hörspiel Europa-Platte hatte ich damals alles, höre ich auch alles wieder. Aber höre ich die ganze Zeit rauf und runter, guck mir die Videos an, ich finde die so hinreißend. Aber ich finde auch die Beatles so hinreißend, das gibt's gar nicht. Ich finde auch Boris Becker hinreißend, Steffi Graf, Michael Schumacher, ich finde die hinreißend.
Es leben die 70er und 80er Jahre.
Ja, und ich denke auch immer, man muss diesen Leuten alles verzeihen. Claudia Schiffer war einfach, das war der Wahnsinn. Ich liebe diese Figuren. Klaus Kinski, super. Ja? Karl Lagerfeld, der Wahnsinn. Ich durfte ihn malen jetzt. Und das sind einfach die Figuren, an die ich gerne denke. Und dann gibt es die Figuren, an denen ich mich gerne abarbeite. Ne? Hitler ist eine Figur, an der man sich in der Kunst wahnsinnig gut und notwendigerweise abarbeiten muss.
Ich würde gerne noch mal erfahren, wie Sie tatsächlich Kunst machen. Mhm. Also in Ihrem Atelier, sind Sie alleine, sind dann Leute hier, also Sie hören Musik, sind Sie dann alleine? Brauchen Sie lange, machen Sie lange Pläne? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil einer Ihrer Lieblingssätze lautet ja, Kunst spielt sich an mir ab.
Richtig. Ich darf mich der Kunst nicht in den Weg stellen und dann spielt sie sich an mir ab.
Das klingt so, als wäre Jonathan Mese das Medium der Kunst. Die Kunst spricht durch Sie. Sie sind das Instrument der Kunst, nein?
Instrument ist vielleicht besser, Medium ist mir schon zu esoterisch. Mhm. Also die Kunst prallt auch von mir ab. Also ich bin eher ein Blitzableiter. Also ich bin im faradäischen Käfig und hoffentlich ist dieser faradäische Käfig ganz groß. Also mein Atelier ist ein faradäischer Käfig. Nicht? Hier bin ich geschützt.
Kunst schlägt in den Käfig ein.
Genau, und spielt sich dann an mir ab und ich halte den Pinsel hin und das Bild malt sich. Das ist ganz einfach. Ich stelle mich ja der Kunst nicht in den Weg. Dann kann ja nur Kunst passieren. Und auch wenn ich hier mal schlafe, weil ich müde bin, mache ich ja auch nichts Ideologisches, sondern ich schlafe und das ist Kunst. Ich gucke ja immer nur, ist etwas kunstfähig oder nicht? Kann ich das gebrauchen für die Kunst, ja oder nein? Nicht? Und wenn ich hier zum Beispiel etwas Ideologisches machen würde, dann wäre ich nicht mehr im Raum der Kunst und dann würde ich die Kunst verraten. Und das kann ich nicht machen. Ich muss loslegen, blitzartig arbeiten, dann werde ich auch nicht dekorativ. Wenn ich ganz schnell bin, schneller als der Blitz, schneller als Licht, dann kann ich nicht dekorativ werden. Nicht? Kunst ist nicht Dekoration für Politik, Reiche oder Religionen. Kunst ist die eigenständigste Macht und immer das, was überlebt. Von allen Zeiten hat immer nur die Kunst überlebt. Vom alten Rom, alten Ägypten, immer nur die Kunst, nicht die politischen Zusammenhänge. Auch aus Richard Wagners Zeiten, die Politik hat nicht überlebt. Die Kunst hat überlebt.
Aus dem alten Griechenland, die Idee der Demokratie, darf ich das einwenden?
Ja, ich war gerade auf der Akropolis, aber das war auch nur für eine Elite, was man da gemacht hat. Das war nämlich eher ein Priesterkastentum-Denken. Und ich bin da sehr skeptisch. Also ich bin überhaupt skeptisch mit von Menschen gemachten Regierungsformen. Generell. Ich denke, die Natur ist ein besserer Ratgeber. Und da können wir mal hinlauschen. Ich bin ja auch ein Mensch, ich arbeite mit Liebe. Liebe kann ich nicht wählen. Ich liebe Europa so sehr, dass ich es nicht wählen kann. Ich liebe es.
Sie sagen das immer, dass Sie mit Liebe arbeiten. Was meinen Sie denn damit?
Ich lasse das Unwählbare sich an mir abspielen. Das ist Liebe. Ich wähle sie nicht. Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich es nicht wählen kann. Ich kann es nicht durch ein Parteiprogramm pressen. Das schaffe ich nicht.
Aber wenn Sie, also Sie malen, ich stelle mir das vor, da steht Jonathan Mese, hat einen Pinsel in der Hand.
Ja.
Oder so eine Acrylflasche und spritzt damit auf dem Boden rum. Und wo ist jetzt die Liebe?
Kein Widerstand. Es passieren lassen. Nicht nachdenken, keine Strategie, keine Ideologie, keine Politik, keine Religion. Nicht denken, ich mache das für jemanden, sondern ich mache es für die Situation und die Sache. Nicht den Adressaten schon im Kopf haben. Nicht denken, man malt jetzt gerade ein geiles Bild. Das ist egal, das Bild wird schon geil. Nicht, es geht in der Malerei nicht um den Maler, sondern um die Malerei. Es geht in der Kunst nicht um den Künstler, sondern um die Kunst. Das haben die meisten Menschen nicht verstanden. Die denken, die können als Künstler die Kunst bestechen. Das kann ich nicht. Ich kann die Kunst nicht bestechen, ich kann sie nur passieren lassen.
Also das ist, was Sie meinen, also Sie nehmen sich nicht vor, ich male ein schönes Bild, sondern die Kunst spielt sich an Ihnen ab.
Ja.
Sie schaffen Kunst und dann wissen Sie hinterher.
Ja. Es ist wie ein Vulkanausbruch.
Ob es gut war oder nicht.
Der Druck ist so groß, dass etwas passieren muss. Und bei Vulkanausbrüchen geht es auch nicht um Moral und nicht die Frage, ob es gut oder schlecht ist, sondern es war notwendig.
Und das ist Ihre Art und Weise, der Kunst zu dienen, was Sie ja von allen eigentlich verlangen. Wir sollten alle der Kunst dienen.
Richtig. Der Notwendigkeit dienen. Nicht meinem Geschmack. Das hier ist überhaupt nicht mein Geschmack, was Sie hier sehen. Hier, also wenn ich meinen Geschmack nur bedienen würde, dann wäre ich religiös oder politisch. Das bin ich aber nicht. Ich bediene gar keinen Geschmack. Ich bin nicht im Raum des Geschmäckles unterwegs.
Darf ich noch eine dumme Frage stellen?
Nein, das sind alles intelligente Fragen.
Also, wenn wir alle der Kunst dienen sollen, was machen dann die Menschen, die nicht Künstler sind, die jetzt Polizistin sind oder Arzt oder Radiomoderatorin?
Sie können das Radio Moderatorentum im Namen der Kunst machen, also im Namen der Zukunft, oder sie machen es im Namen einer politischen Richtung oder im Namen von Religiosität. Das ist dann eben was anderes. Sie können Polizist sein im Namen der Kunst oder im Namen einer politischen Richtung. Sie können.
Aber wie bin ich denn Polizist im Namen der Kunst?
Indem ich das andere eben nicht bin. Das ist ein Ausschlussverfahren.
Kommen wir mal auf Ihre Lieblingsfigur, eine Ihrer vielen Lieblingsfiguren zurück. Man weiß jetzt schon gar nicht mehr, wer ist jetzt der echte Name. Ich glaube, Tappert hieß der Mann und Derek die Rolle, die er gespielt hat. Was ist jetzt ein Polizist im Namen der Kunst? Können Sie mir das anhand von Herrn Derek erklären?
Anhand von Derek ist das relativ schwierig zu erklären, weil der war ja eine Kunstfigur, ein Kommissar und er war ja nicht Kommissar in der Realität. Aber ich habe zum Beispiel Polizisten kennengelernt ja in meinem Leben und die Polizisten, die ich kennengelernt habe, die waren alle im Namen der Kunst unterwegs. Zumindest haben sie den Anschein erweckt.
Und was heißt das?
Ich meine, sie waren nicht politisch und nicht religiös.
Okay.
Also sie haben nicht das, was sie getan haben, im Namen einer politischen Richtung getan, sondern im Namen des Polizeiwesens.
Naja, so ein Polizist ist ja verpflichtet, Straftaten zu ahnden. Ja. Und da gibt es ja ein Strafgesetzbuch.
Richtig.
Und das ist auch okay.
Das ist völlig okay. Gut. Also solange er nicht ideologisch ist, ist doch alles in Ordnung, auch ein Mediziner.
Wenn er jetzt einen Räuber festnimmt, dann ist das nach Definition von Jonathan Mese im Namen der Kunst geschehen.
Solange wir in der Realität leben, so wie wir jetzt leben, wird es noch Räuber geben. Wenn die Kunst herrscht, dann wird es keine Räuber mehr geben. Also das ist eindeutig. Weil Raub, das ist ein ideologisches Verbrechen, das macht man nur, wenn man ideologisch ist. Also Verbrechen ist immer ideologisch, immer, außer es ist ein Unfall. Nicht? Und wenn wir Ideologie abschaffen, wird es auch keine Verbrechen mehr geben. Das ist eindeutig. Aber wir müssen, vielleicht gehen wir mal zum Bürgermeister. Ahrensburg kann ohne Politik geführt werden. Wir können Ahrensburg im Namen der Kunst führen lassen von einem Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister. Das ist möglich. Aber dann muss man es ohne Spaltung tun. Nicht? Also Politik erzeugt immer Opfer und Gewinner. Das macht die Kunst nicht. Die Kunst erzeugt nur Gewinner. Ne? In der Politik gibt es immer die Enttäuschten und die Gewinner. Und das macht die Kunst gar nicht. Aber ich kann alles im Namen der Kunst machen. Ich kann einen Bus im Namen der Kunst führen. Ich kann eine Fleischerei im Namen der Kunst eröffnen. Das heißt ja nur ohne Ideologie. Das ist alles. Das heißt alles. Das ist das Einzige, worum es geht. Man macht das, was man tut, aus Liebe. Nicht aus Liebe zu dem, was man tut. Wenn ich eine Politikscheibe, eine Religionsscheibe dazwischen baue, liebe ich nicht mehr. Ich möchte mit Menschen reden, ohne dass sie eine links- oder rechtspolitische Brille aufhaben. Ich möchte mit Menschen reden, die nicht eine katholisch-protestantisch-atheistische oder satanistische Brille aufsetzen. Ich möchte, dass sie die abnehmen. Ich möchte, dass Leute mit mir einen freien Blick entwerfen auf die Welt. Ein Vulkan ist nicht politisch, der ist nicht links und nicht rechts und ein Vulkan ist stärker als wir. Der geht auch nicht wählen.
Die Diktatur der Kunst hat der Künstler Jonathan Mese ausgerufen. Und Herr Mese, mich würde wirklich mal interessieren, ist es eine Prophezeiung? Also sagen Sie, Freundinnen und Freunde, das wird kommen? Oder ist das eine Idee, für die Sie werben und für die Sie Anhänger werben wollen? Was als Einzelgänger schwierig ist. Ne?
Das Tolle ist ja, die Kunst produziert eben keine Mitläufer. Die braucht auch gar keine Anhänger, sondern die braucht nur Leute, die zu Hause sind und zu Hause alles klären für sich. Die sich einfach entideologisieren. Also, aber die brauchen dann auch keinen Guru, diese Menschen. Und das, was ich sage, wird passieren, ist nur die Frage der Zeit. Es kann in 5 Jahren passieren oder in 50.000. Also alle Regierungsformen, die von Menschen gemacht wurden, hatten ihre Phase. Es gab eine Phase, wo es Monarchien gab, es gab Phasen, wo die Pharaonen geherrscht haben. Jetzt haben wir die Phase der Demokratie. Das wird aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern es wird irgendwann mal in 1000 Jahren eine völlig neue Regierungsform geben, vielleicht auch schon in 5 Jahren. Und die wird halt hoffentlich Kunst oder Liebe oder Respekt heißen oder was ganz anderes. Wir wissen es nicht. Nur ich bin davon überzeugt, dass dieses Heilige nicht gibt, also irgendwas, was wir Menschen schaffen, dass das dann für alle Zeiten gilt, das sehe ich nicht, kann ich nicht erkennen. Wir sind auch Gast auf diesem Planeten. Die Dinosaurier waren viel länger als wir hier. Und wir sollten ein bisschen von uns absehen, also sie von dir ab, uns nicht ganz so wichtig nehmen und mal was Neues ausprobieren und darüber nachdenken, ob nicht vielleicht was anderes geiler ist als das, wie wir jetzt leben.
Demut.
Wir müssen auch weg vom Mittelmaß. Also zum Beispiel, ich bin Künstler, also ich konnte und habe niemals die Mehrheit bedient. Es war für mich nicht möglich, deshalb bin ich auch Künstler geworden. Ich musste niemanden bedienen. Ja? Ich musste überhaupt keine Mehrheiten schaffen. Also ich musste einfach nur das tun, was notwendig ist.
Herr Mese, Sie empfangen uns hier so nett und freundlich, haben uns vorhin hier alle Räume in diesem Atelier gezeigt, außenrum den ganzen Platz so ganz stolz. Also Sie sind so ein freundlicher, höflicher, auch total lustiger und heiterer Mensch, scheint mir. Und dann gibt es ja aber diese Kunstfigur Mese, die auch jetzt so in den letzten Minuten so das ein oder andere Mal doch zu sehen war. Und es gibt ganz erschreckliche Videos von Jonathan Mese zu sehen, wo er Propagandareden hält in einem Duktus einer Figur, die sie eben auch gerne malen, also eben Adolf Hitler. Und ich muss sagen, ich finde sie da manchmal richtig gehend bedrohlich, weil sie auch in diesem so sehr militärischen Duktus sprechen.
Ja. Das ist alles Absicht. Es geht darum, das politische und religiöse ad absurdum zu führen. Und deshalb muss man überspitzen. Man muss noch radikaler sein als die Realität. Das ist meine Aufgabe. Sonst wird die Kunst verschwinden.
Aber ich finde manchmal dann diesen Moment gruselig. Sie reden da eine Stunde lang. Und wie gesagt, in diesem militärischen Duktus, und ich will jetzt den Arm nicht zu diesem Gruß heben. Und dann applaudieren die Leute. Ist das nicht manchmal ein bisschen...
Diese Leute erkennen, dass es sich um Kunst handelt. Und das ist auch richtig so. Deshalb applaudieren die. Das ist ein Befreiungsschlag, was man da macht. Und man nimmt sich selbst ja auch auf den Arm. Man zieht sich selbst durch den Kakao. Und man zieht vor allen Dingen das durch den Kakao, was uns gerade beherrscht und regiert und was gerade reale Kriege produzieren möchte. Und ich trete ja unfassbar totals wie kaum ein anderer für die Freiheit der Kunst ein. Die Kunst soll und muss alles dürfen.
Alles.
Keinerlei Zensur. Nein, nur nicht Realität. Sie darf, also die Grenze der Realität, wenn man Realität macht, dann eben nicht. Es gibt gerade sehr viele Kulturschaffende, die wollen die Kunst eigentlich abschaffen und der Politik unterordnen. Nicht? Ich möchte das.
Beispiel?
Zum Beispiel dieses Zentrum für politische Schönheit. Das sind Politaktivisten, die, wenn es hart auf hart kommt, die Freiheit der Kunst in Anspruch nehmen. Und die wollen am Ende des Tages die Kunst durch Politik ersetzen. Ich möchte genau das Gegenteil. Ich möchte, dass die Kunst die Politik ersetzt und die Religion. Und ich traue der Kunst viel mehr zu, aber ich bin auch alleine. Dieses Zentrum für politische Schönheit, das ist ein pyramidales System, das sind Gurus und die wollen Mitläufer und Anhänger. Und das alles will ich ja nicht. Ich schicke die Leute ja immer nach Hause. Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, wir wollen bei dir mitmachen, Herr Mese. Und da habe ich gesagt, ja, aber darum geht's doch gar nicht. Sie können hier gar nicht mitmachen, Sie können nur nach Hause gehen. Sie können nur zu Hause klar Schiff machen und spielen. Also das, ich bin kein Guru und will es nicht sein. Ich bin im Grunde genommen da wie Monty Python. Also ich will kein Guru sein, um keinen Preis der Welt. Ich habe gelernt, dass alles, was mit Gurus zu tun hat, nicht gut ist. Und ich habe nicht das Recht, andere in das Leben anderer Menschen einzudringen auf dieser Ebene. Ich sage immer nur, mach dein Ding, tu das, was du willst. Ja, führe deinen eigenen Kampf und... Diese Kunstfigur, die ich ja gebaut habe, die ist sehr aggressiv. Die wird auch immer aggressiver übrigens, weil der das muss. Ich muss. Aber ich werde immer gelassener. Nicht? Das ist, weil ich auch so nett bin, und nett ist ein falsches Wort, ich bin verbindlich, höflich und klar. Und das habe ich von meiner Mutter gelernt. Ja? Und weil ich so bin in der Realität, kann ich so radikal in der Kunst sein. Die meisten meiner Kollegen sind radikal im Leben, Straßenkampf, Kulturkampf, die wollen so richtig, ja. Aber die wollen sich alle immer nur zusammenrotten, die sind immer in Massen von Menschen. Ich kann die gar nicht mehr wahrnehmen, ich stehe alleine.
Und die Kunst dieser Kollegen?
Die Kunst dieser Kollegen ist verschwunden, weil sie zugunsten des Straßenkampfes aufgegeben haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, wollen sie immer noch die Kunstfreiheit bemühen, obwohl sie eigentlich nur Politiker geworden sind.
Sie haben gerade von der Kunstfigur gesprochen, dass die auch immer aggressiver wird. Wie gesagt, ich empfinde die manchmal wirklich als bedrohlich und geradezu hasserfüllt.
Ja, aber das ist ja ein Film. Das ist ja wie ein Horrorfilm. Es muss ja so sein, aber man muss ja sehen.
Spielen Sie das, also, und Sie strahlen jetzt so, wenn Sie davon erzählen. Also es macht Ihnen auch Spaß, das zu spielen.
Ja, ich finde es großartig. Ich finde es super, dass ich diese Spannbreite haben darf, von totalem Hass zur totalen Liebe. Also totaler Hass ist ja auch nicht wählbar wahrscheinlich, aber eher noch als Liebe. Ja, also und das eine bedingt das andere auch. Aber man muss halt wissen, wo tut man den Hass hin? Wir hassen alle irgendwie. Tut's doch in die Kunst. Warum in die Realität? Da wird es nur reale Opfer produzieren. Aber in der Kunst ist Hass doch super aufgehoben. Es ist doch kein Problem. Natürlich gibt es manche Menschen, die haben Angst vor Horrorfilmen. Müssen sie ja auch nicht gucken. Ich liebe sie, weil ich bin dann auch so schön aufgeregt, lache dann auch und denke, oh, die nehmen mir was ab. Nicht? Oder so Abenteuer, Karl May, lese ich toll, gerne, weil da muss ich nicht nach Amerika.
Schatz im Silbersee,
Winnetou und Old Shatterhand, ich habe das doch alles geliebt, der Graf von Monte Cristo, all diese Sachen. Und ich nehme das eben ernst, aber nicht bierernst. Ne? Ich bin nicht verbittert, auch wenn man das jetzt in diesen Performances manchmal so denken könnte, aber das sind Performances. Hm. Das ist nicht Realität, das mache ich nicht in der Straßenbahn. Also wirklich, wenn ich im Supermarkt bin, bin ich der freundlichste Mensch der Welt. Ich gehe mit allen ganz freundlich um in der Realität.
Weiß mein Kollege Frank Ulbricht, der hier mit dabei ist, hat sie mal bei Rossmann getroffen und kann das bestätigen, dass sie da ganz höflich und freundlich waren.
Ich bin immer so.
Und privat leben Sie ja auch, ich glaube, man sieht Sie nicht so viel auf Vernissagen oder Kunstmessepartys. Soweit ich weiß, sind Sie seit gut 20 Jahren mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen.
Richtig.
Leben mit der und ihrer Mutter seit Jahrzehnten. Ja,
friedlich
zusammen.
Aber auch mal schön streitig. Aber
und das, gehen abends gerne essen.
Ich gehe wahnsinnig gerne abends essen, weil ich doch schon relativ viel mache abends. Den Tag über und muss abends abschalten. Und ich bin Genussmensch. Ich habe ein Riesenproblem, wenn man mir Genuss sozusagen nehmen möchte. Also diese so Verbitterung und wenn sich Dinge ideologisieren, dann bin ich immer sofort weg. Ne? Man muss mit Humor und mit Liebe die Sachen angehen und dann werden wir auch Sachen verändern können. Aber mit Verbitterung geht's nicht.
Für die meisten Menschen ist der 50. Geburtstag ja ein eher heikles und vor allem unangenehmes Datum. Jonathan Mese aber findet es prima. Er ist im Januar 50 geworden. Das war ungefähr eine Woche, bevor wir unser Gespräch mit ihm aufgezeichnet haben.
Ich will halt auch meine Kraft einteilen. Ich bin jetzt 50 geworden. Ich finde es großartig. Ich finde es so toll. Ich finde es befreiend, dass ich 50 werden durfte. Und jetzt kommen die nächsten 50 super Jahre. Und ich kann mich weiter hermetisieren, ich kann weiter spielen, ich kann mir präzisieren, ich kann mehr Nein sagen, weil ich jetzt auch sagen kann, ich bin kein junger Künstler mehr, aber auch kein alter. Und ich werde ja sehr bedrängt, das muss man ja sagen. Viele bedrängen mich auch liebevoll.
Wer bedrängt Sie?
Viele Leute wollen was.
Wir zum Beispiel.
Ja, aber Sie sind ja in Ordnung. Also das ist ja nicht, also das ist Geben und Nehmen. Also Sie wollen ja nicht noch mehr als dieses Interview. Also die meisten Menschen wollen dann immer noch mehr. Und hier ist das ja ein Geben und Nehmen. Und das ist total gut. Das ist mein Beruf. Das ist meine Berufung. Ich bin im Jobalter. Ich bin dort gelandet, wo ich landen musste. Ich hätte schon, wo ich jetzt gelandet bin, schon vor 10 Jahren landen können, wenn man mir nicht so viel in den Weg gestellt hätte. Aber okay.
Ich habe den Eindruck, Herr Mese, Sie sind eigentlich eine ganz treue Seele.
Ich bin so treu und so loyal, das gibt's gar nicht. Aber wenn man mich verrät, dann ist das Fass übergelaufen und dann kann ich auch zwar verzeihen, aber nie wieder vertrauen. Wenn man mich verrät, vertraue ich nie wieder im Leben.
Das ist Ihnen passiert offenbar, weil Sie es mit so viel Nachdruck...
Ja. Ich habe leider Gottes in meinem Leben Menschen kennenlernen müssen, die mich verraten haben oder die Kunst. Und dann ist einfach nur auf Wiedersehen. Und ich wünsche dann viel Glück, aber ich möchte die nie wieder treffen, diese Personen. Ich wünsche denen alles Gute, nur sie sollen nie wieder in mein Leben eintreten. Und ich will sie auch nicht belästigen. Kunst ist ja Leben und Leben lassen und andere auch nicht zu sehr stören. Ich möchte auch, dass junge Künstler mich nicht stören, sondern ihre Sachen machen. Ich werde so oft angesprochen auf der Straße. Ne, junge Künstler, ne, sagen dann, Herr Mese, wir finden Sie so toll. Und ich sage, danke, das finde ich super. Und dann frage ich sie auch immer, was sie dann machen. Und dann sagen die, ja, wir sind auch Künstler, wir würden gern bei Ihnen mal ins Atelier kommen. Dann sage ich immer, nee, Sie müssen in Ihr eigenes Atelier gehen. Nicht? Weil bei mir sehen Sie nichts. Außerdem können Sie die YouTube-Videos angucken, dann sehen Sie doch alles. Nicht? Weil ich kann Ihnen nichts beibringen. Sie müssen doch das tun, was Sie wollen. Sie müssen doch das durchsetzen, was Sie durchsetzen möchten. Sie müssen nicht das durchsetzen, was ich tue. Das mache ich schon selbst. Mit meinen Kollegen und Freunden. Aber jemand, der jung ist und loslegt, der muss auch durch die Schallmauern durch. Der muss sich überlegen, was will er? Nicht, will man gefällig sein? Will man nur das machen, was gerade im Trend ist? Oder will man darüber hinaus?
Apropos treue Seele, mir ist erzählt worden, dass Sie immer noch einmal pro Woche in Ihr Dorf, hätte ich jetzt fast gesagt, in die Stadt Ihrer Kindheit und Jugend fahren, nach Ahrensburg. Stimmt das?
Ja, ich bin eigentlich jede Woche in Ahrensburg, weil ich es liebe. Ich kenne mich da aus, die Leute sind toll. Ich habe dann doch die Wohnung meiner Mutter, kleine Wohnung.
Ist das noch die Kindheitswohnung?
Leider nicht. Also wir sind da mehrfach umgezogen in Ahrensburg. Aber ich habe da eben meine Kindheit noch vor Augen. Und ich gehe dann auch in Hamburg zum Japaner essen. Ich kann mich da beruhigen. Ich liebe es, im Zug zu sitzen. Ich schlafe sofort ein. Ich will halt Sachen machen, die mir dann wieder Kraft geben. Und das mache ich am besten alleine. Manchmal kommt Mami mit. Und ich brauche auch nicht so wahnsinnig viel mehr Freunde. Also ich kann eh nicht alle bedienen. Also so wie es jetzt ist, ist eigentlich super. Ich freue mich einfach, so wie es ist. Ich habe tolle Galeristen, ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde. Das ist super. Und jetzt kann man wieder Kraft tanken und weiter loslegen. Ja, und man muss die Realität wirklich auch bekämpfen als Künstler, weil die ist so schrecklich, ja, und die wird immer schrecklicher. Und das kann man am besten mit Kunst bekämpfen und nicht, indem man noch realer wird. Es gibt ja viele im Theater, ich mache ja Theater auch und Opern und so. Theater will ich jetzt nicht mehr machen. Das ist für mich jetzt Lolita in Dortmund, ist für mich das letzte Theater meines Lebens. Das ist mir irgendwie doch nicht so wichtig, weil für mich Performance, Aktion, Kunstaktion ist besser als Theater, also auswendig gelernte Texte, das ist nicht so mein Ding. Aber da werde ich nochmal richtig Liebe reingeben in das Lolita-Stück. Da geht es auch um Verführung jeder Art, also politische Verführung, Geldverführung, sexuelle Verführung, aber auch religiöse Verführung, überhaupt jede Verführung. Und Oper würde ich natürlich wahnsinnig gern wieder Bayreuth machen. Ich würde gern Ballett machen, das habe ich auch schon gesagt. Aber bestimmte Sachen habe ich auch abgehakt für mich. Also wie gesagt, Theater möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Das ist mir zu anstrengend. Lieber private Aktionen. Und ich kriege gerade wieder so einen Energieschub. Ne? Also die Druckkammer ist wieder voll, das Magma ist da. Ne? Und meine Mutter ist 90, die ist immer noch dabei, die will immer noch Zukunft, die hat immer noch Lust auf das, was kommt. Ich mag keine Nostalgiker. Ich mag zwar die Musik aus den 80ern, aber das auch nicht aus nostalgischen Gründen, sondern weil ich es so geil finde.
Ja. Genau, und die Mutter sitzt hier immer noch bei uns hier in der Runde mit dem Stoffwolf im Arm, frisch und fit dabei und Musik aus den 80ern. Wir haben noch einen Wunschtitel offen, Eurythmics, Sweet Dreams. Was lieben Sie denn an dem so?
Sweet Dreams, das ist einfach die Traumwelt. Ne? Wir sollten mehr träumen und mehr das Süße tun. Und das ist eben Kunst. Ne? Also Traumwelt, Fool on the Hill sein, das sind alles Sachen, die sind super. Außenseiter sein ist was Tolles.
Träumer und Realitätsverweigerer Jonathan Mese. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Danke.
Immer gerne, war super. Vielen Dank.
Danke.
Sie hörten eine Wiederholung aus dem April 2020. Susanne Führer war im Gespräch mit dem Künstler Jonathan Mese.